Wissen schafft Lehrkraft.
Der Podcast, der Wissenschaft ins Klassenzimmer bringt.
Wir stellen hier regelmäßig Methoden, Tools und Maßnahmen vor, die direkt und hilfreich im Unterricht eingesetzt werden können.
Zusammen mit einem Gast besprechen Dr. Jennifer Karnes, promovierte Sonderpädagogin und derzeit Dozentin an der Universität zu Köln,
und Torben Wellmann, Sonderpädagoge im aktiven Schuldienst an einer Förderschule für geistige Entwicklung,
eine aktuelle Studie und wie diese ihren Weg ins Klassenzimmer finden kann.
Herzlich willkommen in unserer neuen Folge von Wissenschaft Lehrkraft. Heute habe ich zu Besuch einmal Frau Professor Dr. Vera Moser, die seit 2020 Inhaberin der Katrin und Stefan Quandt Stiftungsprofessur für Inklusionsforschung an der Goethe-Universität Frankfurt ist und davor sowohl an der Humboldt-Universität zu Berlin als auch in Gießen auch noch eine Professur innehatte. Ihre Forschung konzentriert sich auf die Geschichte der Sonderpädagogik und eben auch auf empirische Untersuchungen im Zusammenhang mit der Inklusion. Und derzeit betreut sie zwei BMBF-Projekte. Eins beschäftigt sich mit dem Abbau von Barrieren für autistische SchülerInnen und eins mit der sonderpädagogischen Diagnostik. Und weiterhin ist mein Gast heute Johannes Ludwig. Der ist seit 2020 wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für Sonderpädagogik der Goethe-Universität in Frankfurt und hat davor gearbeitet am Institut für Erziehungswissenschaft an der Johannes-Gutenberg-Universität Mainz. Und seine Forschungsschwerpunkte sind zum einen die fachliche und soziale Teilhabe im inklusiven Unterricht, dokumentarische Unterrichtsforschung und eben die Lehrkräfteprofessionalisierung im Kontext von Inklusion. Hallo und herzlich willkommen.
Hallo.
Ja, wir haben heute ein Thema und zwar gibt es einen Artikel, an dem ihr beide mitgewirkt habt. Der ist in der Zeitschrift für Pädagogik erschienen mit dem Titel »Ich habe ja irgendwie mein Zuhause in jeder Klasse, sonderpädagogische Lehrkräfte an inklusiven Schulen zwischen Beziehungs- und Expertiseorientierung«. Und wir starten unsere Podcast-Folgen ja immer mit unserer beliebten Fahrstuhlfahrt. Das heißt, einmal bitte kurz und knackig, wie in so einem kleinen Teaser, uns erzählen, worum geht es in der heutigen Folge.
Ja, dann fange ich mal an. Erst nochmal danke für die Einladung. Der Artikel bezieht sich auf ein Projekt, was wir durchgeführt haben zwischen 2018 und 2020 in Kooperation mit der TU Dortmund. Und wir wollten wissen, was machen denn sonderpädagogische Lehrkräfte in inklusiven Schulen? Wie finden sie ihre Aufgaben oder werden ihnen Aufgaben zugewiesen? Und auf diesem Hintergrund basiert eigentlich alles, was wir heute berichten wollen.
Genau.
Ich finde es wahnsinnig spannend, weil ich nämlich auch in der Inklusion gearbeitet habe und irgendwie so beide Seiten kenne, also die Arbeit in der Förderschule, aber eben auch in der Inklusion und bin sehr gespannt auf das heutige Thema.
Ja, vielleicht noch zwei Sätze dazu. Das Ganze ist ja gerahmt durch die Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention. Und dadurch hat sich ja einfach bekanntermaßen auch das Aufgabenfeld von Sonderpädagoginnen weit verändert. Und jetzt ist die Frage, müssen wir sie anders ausbilden? Haben sie andere Funktionen als das, was sie vorher an der Förderschule gemacht haben?
Der Artikel, auf den wir uns beziehen, beginnt mit so einer historischen Einordnung der Sonderpädagogik. Und ich habe mich beim Lesen gefragt, so, warum ist das quasi das, was relevant ist fürs Thema. Könnt ihr das noch so ein bisschen einordnen für uns?
Ja, unbedingt, weil der Sonderschullehrerberuf oder Förderschullehrkraft, wie sie heute heißen, der ist ja vor etwa 100 Jahren entstanden oder etwas mehr sogar als 100 Jahren. Und das, was da damals historisch entschieden worden ist, das gilt ja oder wirkt noch bis heute hinein. Das heißt, Sonderpädagogin oder früher war es ja der Hilfsschullehrer, die haben sich für besondere Kinder interessiert, die sie für nicht beschulbar in den Regelschulen hielten. Und das ist letztendlich ein Konzept mit der sonderpädagogischen Diagnostik, was heute immer noch leitgebend ist dafür, was dieser Beruf ausmacht.
Das war dann so genau der Gedanke, den ich auch hatte. Was ist denn das, was ich mir unter der sonderpädagogischen Lehrkraft vorstellen kann? Kann man das irgendwie so ein bisschen festmachen? Also was haben die für eine Haltung, was haben die für eine Überzeugung, woran orientieren sich die sonderpädagogischen Lehrkräfte?
Ja, dazu kann ich auch noch was sagen. Dann übergebe ich mal an Johannes. Die sonderpädagogische Lehrkraft hat bestimmte Überzeugungssysteme. Und das basiert darauf, warum man sich überhaupt entscheidet, diesen Studiengang zu studieren. Wir haben das auch in einer Untersuchung wirklich belegen können. Was sind denn eigentlich die Überzeugungssysteme, die Studierende schon mitbringen und die auch Sonderpädagoginnen weiter besitzen, egal wie lange sie berufstätig sind, egal wo sie berufstätig sind und welches Geschlecht und Alter sie haben. Und zu diesem Überzeugungssystem Bildungssystem gehört, dass sie sich in Beziehungen zu Kindern mit besonderen Problemen sehen und hier sozusagen längerfristig als Begleiterinnen zur Verfügung stehen wollen und sozusagen dieses Thema der Benachteiligung irgendwie als etwas sehen, an was sie anknüpfen wollen und wo diese Kinder individuell unterstützt werden sollen, mit auch im Blick auf deren Aufwachsbedingungen.
Genau, denn ich wollte nur kurz ergänzen, dass da natürlich auch die Studie ansetzt sozusagen, deren Ergebnisse jetzt in dem Artikel präsentiert wurden, denn hier haben wir auch quasi Lehrkräfte befragt und aufgrund von den leitfadengestützten Interviews, die da geführt wurden, konnten wir eben auch genau zwei verschiedene Arten rausarbeiten, wie diese Lehrkräfte, diese sonderpädagogischen Lehrkräfte, die in der Inklusion arbeiten, ihren Berufsalltag wahrnehmen. Und das umfasst zum einen eben auch diese Beziehungsorientierung, aber eben auch so einen neuen Typ, auf den wir dann gleich auch nochmal weiter zu sprechen kommen.
Ja, genau, da würde ich jetzt nämlich jetzt so langsam so ein bisschen hinleiten wollen. Das war schon die perfekte Überleitung eigentlich, Johannes. Danke dafür. Zwar gibt es nämlich eine Stelle im Artikel, da wird gesprochen von einer sonderpädagogischen Lehrkraft, die an einer Schule arbeitet, an der insgesamt 347 SchülerInnen unterrichtet werden. Und diese Lehrkraft ist die einzige sonderpädagogische Lehrkraft an dieser Schule. Und dann frage ich mich mit dem, was wir gerade von Vera Moser gehört haben, was bedeutet das eigentlich für so eine Lehrkraft, wie die ihre Rolle ausfüllen kann? Also wenn ich eben mir diese sonderpädagogische Lehrkraft mit eben diesen Orientierungen und Überzeugungen vorstelle und es dann aber so viele Schülerinnen gibt, die begleitet werden wollen, wie sieht dann so eine Unterrichtspraxis eigentlich aus? Was für Aufgaben kommen dann eben auf die Lehrkräfte zu und was wird eigentlich von diesen Lehrkräften da erwartet an Kompetenzen?
Ja, ich kann da nochmal anfangen und übergebe dann nochmal an Johannes. Im Prinzip ist das, was sie dann da tut, so evolutionär auf der Ebene der Einzelschule entwickelt. Das heißt, es gibt keine konkreten Vorgaben. Es gibt allerdings in Hessen administrativ tatsächlich die Vorgabe, dass eigentlich die sonderpädagogischen Lehrkräfte gar kein Stammpersonal der Regelschulen sind. Das hat sich inzwischen im Bereich der Grundschule in Hessen auch wieder ein bisschen geändert, aber in den meisten Bundesländern können sie auch Stammpersonal der Schule sein. Aber egal, in welchem Anstellungsverhältnis sie sind, also von einem Beratungs- und Förderzentrum sozusagen ausschwärmend oder Teil der Schulgemeinde, an der sie auch arbeiten hauptsächlich, das ist sozusagen nicht besonders einflussreich, erstaunlicherweise, auf unsere Befunde. Wir sehen, dass trotzdem nicht vorher definiert wird, was sollen die jetzt tun. Ist das eine Klassenlehrkraft? Darf sie überhaupt eine Klasse leiten? Auch das ist tatsächlich nicht in allen Bundesländern möglich bis jetzt. Aber kann sie sozusagen wirklich Teamteaching machen? Das ist natürlich die Ressource, die man am liebsten hätte. Das kommt ja auch aus dem gemeinsamen Unterricht, den wir ja schon viel länger auch kennen, in Modellversuchen oder auch richtig schon in der Fläche ausgearbeitet. Also ist sie eine Lehrkraft, unterrichtet sie ein Unterrichtsfach und hat sie stabile Beziehungen dadurch zu einzelnen Schülerinnen oder ist sie sozusagen die Feuerwehr? Diese Metapher ist ja schon oft benutzt worden. Wird sie also immer mal wieder angerufen? Wir haben so ein Zitat aus den Interviews dann auch gerne genommen, um das zu beschreiben. Mach mal, dass der in Mathe besser wird. Also man wird irgendwie so zwischen Tür und Angel, solche Gespräche kennt man nur aus dem Kindergarten, zwischen Tür und Angel aufgerufen, irgendetwas jetzt zu tun. So. Und das geht eigentlich in der Regel dann von der Klassenlehrkraft aus. So. Und das kann sehr, sehr spontan sein. Das heißt, wenn ich morgens an meine Schule fahre, weiß ich eigentlich gar nicht, was ich mache. Ich kann mich auch gar nicht darauf vorbereiten, weil man ist so ein bisschen so ein Tausendsasser. Und das ist das, was wir unter Expertiseorientierung genannt haben. Dazu kann Johannes bestimmt gleich noch mal ein bisschen mehr sagen.
Genau, dann ist das ja wirklich das Interessante, dass quasi beide Lehrkräftetypen, die wir hier jetzt ausarbeiten konnten, mit derselben Alltagspraxis, mit derselben beruflichen Praxis konfrontiert werden, aber das quasi anders erleben, sozusagen. Also, wenn man jetzt sagen würde, was ist dann das Gemeinsame dieser beiden Lehrkräfte, ist es erst einmal ihr Leben als eine Unterstützung von diesem Regelschulunterricht. Und das zeigt sich natürlich auch in der Art und Weise, wie das dann konstituiert ist von der Steuerungsperspektive aus, dass das eben als ein Anbauprinzip irgendwie funktioniert und diese sonderpädagogische Expertise an die bestehenden Regelschulunterrichtssysteme da einfach nur quasi ergänzend addiert wird, ohne dass das dann wirklich eine gelungene Integration von diesen unterschiedlichen professionellen Zugängen in einer gewissen Weise ist, ne? Und genau, das Interessante ist sozusagen diese unterschiedliche Art, diese unterschiedliche Weise, wie die Lehrkräfte eben diese neue Rolle, die ja quasi ganz speziell aus der Inklusion dann kommt, erleben. Nämlich einmal als Experten sozusagen und einmal als die beziehungsorientierten Personen, die ich jetzt auch nochmal ganz kurz erklären werde, damit das so ein bisschen auch anschaulicher wird. Also die Experten sehen sich quasi auch schon gar nicht mal als Lehrkräfte in gewisser Weise, sondern die erleben sich als Expertin für alle sonderpädagogischen Anliegen, die so auf sie zukommen in ihrem beruflichen Alltag. Und beschreiben ja auch in diesem Artikel, dass sie sich als Berater, Therapeuten, Feuerwehr, wie auch immer sehen und sich auch schon wirklich von dieser Rolle der Klassenlehrkraft auch distanzieren. Also die eine Lehrerin, die wir interviewt haben, sagt ja auch, dass sie eigentlich gar keine Klassenlehrkraft sein möchte. Also sie findet auch Erfüllung darin, sage ich mal, dass sie da als Expertin adressiert wird, dass sie da quasi mit mehreren Schülerinnen, mit 350 Schülerinnen irgendwie in Kontakt steht. Und dieses Prinzip Ich und meine Klasse, was ja so bedeutsam für die Studierenden auch ist, die sich dazu entscheiden, Sonderpädagogin zu werden, da gar keine Rolle mehr spielt und immer geringschätziger wird, wenn man möchte. Genau. Und auf der anderen Seite haben wir eben diesen beziehungsorientierten Habitus, ne, die dann eben gerade den Kern guter Förderung in einer soliden Beziehungsarbeit und Beziehungsaufbauen mit den Schülerinnen, mit den Kindern sehen und dieselbe berufliche Ausgangslage wie die Expertin quasi als eine totale Belastung empfinden und sich dann auch wirklich zurückwünschen, in die Förderschule zu gehen, weil eben dieses Ich und meine Klasse-Prinzip dann auch eine größere Bedeutung hat, als das eben für die Expertin der Fall ist. Und sie distanzieren sich vor allen Dingen auch von dieser Unterordnung zur Regellehrkraft. Ne? Also dieses, ich bin hier eigentlich nur der Bespaßer, der gerufen wird, wenn es dann mal irgendwo brennt, was ja eben auch schon als Metapher genannt wurde. Sondern die wollen auch mindestens als Co-Lehrkraft in die Klasse reingehen, aber eigentlich noch viel lieber ihre eigene Klasse haben, weil nur da auch diese gute Beziehungsarbeit eben überhaupt ermöglicht werden kann.
Das ist ganz spannend, weil eigentlich klingt ja wie zwei verschiedene Berufe. Das eine klingt quasi nach der Person, die eine Ausbildung hat rund um das Thema der Beratung und der therapeutischen Begleitung oder ich sag mal so eine Art, naja, Feuerwehr, gehen wir mal weg von dem Bild, das ist ein Management, ja, da gibt es ja quasi andere Funktionen, als ich die vielleicht sehe bei dem, was ich im beziehungsorientierten Habitus erwarte, wo ich dann eben die klassische Lehrkraft vor der Klasse, in der Klasse mit den SchülerInnen sehe. Und jetzt beschreibt ihr ja so, es gibt eben die Lehrkräfte, die sagen, oh, das ist zufriedenstellend, das mag ich, und es gibt die, die sagen, naja, irgendwie ist es das nicht, das heißt, wir können nicht sagen, alle sonderpädagogischen Lehrkräfte kommen in die Inklusion und sind dann unglücklich, das ist ja nicht der Fall. Aber was ist denn das, was die Lehrkräfte dann wollen? Also wie könnten wir dem dann näher kommen, dass die Lehrkräfte nicht sagen, ich will zurück in die Förderschule oder ja, wie kommen wir dahin, Vera?
Ja, ich glaube, ein ganz großes Thema, was wir ja auch mit untersucht haben, ist die Berufszufriedenheit. Wovon hängt Berufszufriedenheit ab? Das eine ist natürlich, dass man eine bestimmte Vorstellung hat von seinem Beruf, was man dann auch umsetzen kann. Das andere ist aber auch, wofür wird man belohnt und wofür ist man ansprechbar in der Belohnungssituation? Ja? Und wenn ich eine ganz klare Vorstellung habe, dass die Belohnungssituation in einer erfüllenden Beziehung zu Schülerinnen besteht, dann ist das nicht sehr irritierbar. Wenn ich aber ein bisschen offener bin und sage, ich bin auch sozusagen ansprechbar dafür, dass ich sehr viel schaffe an Koordinationsarbeit, an Informationsweitergabe und so weiter, also eben diese Expertinnenrolle zu übernehmen, dann kann da auch eine hohe Berufszufriedenheit drin stecken. Aber ich glaube, für beides gilt, und das wird, glaube ich, im Moment auch so in der Umsetzung von der Inklusion nicht ausreichend mit berücksichtigt, dass ich doch ein Professioneller mit einer eigenen Gestaltungsmacht bin. Und wenn die Gestaltungsmacht wegfällt, also ich wirklich sozusagen, es gibt so ein böses Wort, der Heizungssitzer bin. Also ich sitze in der Klasse auf der Heizung und warte, bis ich eine Anweisung kriege, guck mal nach dem hier oder eben mach, dass der in Mathe besser wird. Solche Dinge, dafür habe ich möglicherweise auch gar keine Expertise, wenn man ehrlich ist. Ja? Dann hat man eben sehr wenig Gestaltungsmacht und ich glaube, niemand von uns sucht Berufe, wo wir rumgeschickt oder schubst werden, hätte ich jetzt schon fast gesagt.
Ja, das Interessante ist ja auch dabei, dass die Studierenden ja niemals mit dieser Einstellung reingehen, ich möchte der Experte für Sonderpädagogik sein oder sowas, sondern alle eigentlich diese Beziehung suchen und irgendwie die Veränderung dann erst in der Ausgestaltung der Lehrtätigkeit irgendwie erfolgt. Ne? Also es ist ganz verrückt eigentlich, dass da überhaupt eine Zufriedenheit sich einstellen kann, wenn das eigentlich überhaupt nicht die ursprüngliche Motivation ist, mit der die das Studium wählen und dann den Lehrerberuf weiter verfolgen.
Ja, die Frage ist einfach, ob die Grundausbildung da noch die richtige ist. Ne? Also, oder ob es sich dann so ein bisschen, weiß ich, wenn ich Medizin studiere, dann studiere ich auch erstmal Allgemeinmedizin und irgendwann sage ich, ich will in einen spezifischen Bereich mich einarbeiten möglicherweise. Und ob das nicht vielleicht hier auch so ähnlich sein müsste. Ich studiere erstmal allgemein den Grundstudium Grundstock Sonderpädagogik und danach werde ich Expertin für den Bereich der Beratung und der Begleitung der Lehrkräfte im inklusiven Kontext beispielsweise. Ich würde gerne nochmal auf ein Zitat von gerade eben nochmal zurückkommen und zwar auf die evolutionär auf Ebene der Einzelschule entwickelten Konzepte. Das fand ich so schön ausgedrückt, das gefiel mir sehr gut, mit Blick auf das, was da eigentlich passiert. Was meinst du damit? Kannst du das nochmal ein bisschen feiner beschreiben, bitte, Vera?
Ja, das ist das, was wir in dem Projekt versucht haben herauszufinden. Also wer sagt eigentlich, was der Sonderpädagoge da tun soll? Macht es das Land? Gibt es da konkrete Vorgaben? Macht es die Schulverwaltung? Macht es die Schulleitung? Oder machen das die Kolleginnen untereinander aus? Und dieses, dass die Kolleginnen das untereinander ausmachen, das ist das, was wir am häufigsten gefunden haben. Das kann man natürlich auch positiv wenden, indem man sagt, naja, es sind ja auch Professionelle, da sollten also die Vorgaben, was die da tun, nicht allzu stark von oben kommen, sondern die sollten das aushandeln. Finde ich auch, ist ein guter Ansatz, wenn dafür Zeit und Raum ist. Wenn aber keine Stunden dafür sozusagen im wöchentlichen Unterrichtsband hinterlegt sind oder Räume, wo das stattfinden soll, sondern wir aus der Praxis wissen, dass, also weiß ich nicht, abends um 11 eine WhatsApp geschickt wird, du übrigens, ich mache morgen die Kunststunde so und so, kannst du mal gucken, dass du noch einen dicken Pinsel mitbringst oder sowas, ja. Also das sind so Sachen, die sind nicht nur unprofessionell, sondern auch wirklich unbefriedigend. Und ich denke, da ist in der Umsetzung der UNBRK im Moment einfach zu wenig wirklich mal drauf geguckt worden, wie soll eine inklusive Schule aussehen? Was sind, das beklage ich ja schon seit mehr als 10 Jahren, was sind die Kernmerkmale einer inklusiven Schule? Und dazu gehört zum Beispiel, dass wir eine sonderpädagogische Lehrkraft haben, die ganz stark diese koordinativen Aufgaben übernimmt. So, und die anderen beiden, die wir noch haben oder drei oder was auch immer, die gehen in den Unterricht. Und man kann ja dann auch sagen, nach einem Jahr switchen wir mal, ja, weil genau diese Expertise-Rolle vielleicht auch nicht für alle irgendwie die richtige ist und umgekehrt manche daran mal reinschlüpfen möchten, aber dass die Gestaltung der inklusiven Schule eigentlich das Kernmoment ist zur Umsetzung der UNBRK und das fehlt. Da fehlt es natürlich jetzt auch unter dem Druck des Lehrkräftemangels, sagen die Schulen auch, wann sollen wir denn jetzt noch Schulentwicklung machen?
Ja. Und international betrachtet, da haben wir ja manchmal doch auch schöne Best-Practice-Beispiele. Gibt es da irgendwie Ideen, wie man das besser machen könnte, möglicherweise, als wir das hier in Deutschland gestalten derzeit?
Ja, also die Ausbildung könnte man einfach von vornherein zweispurig machen, ja, oder man könnte sagen, nach dem Bachelor muss man sich entscheiden, geht man in die Lehrerrolle oder geht man in die Koordinatorenrolle? In Schweden ist das so. In Schweden sieht das Studium ein bisschen anders aus, da ist es dann nur ein Masterstudiengang, aber da kann man entweder Modell A oder Modell B wählen und dann ist es irgendwie auch klar, weil man ja auch unter Umständen andere Expertise braucht, dann brauche ich zum Beispiel keine didaktische Expertise so stark, sondern ich habe zum Beispiel einen ganz großen Fokus auf Beratungsgeschichten. Ja? Trotzdem, es gibt einen uralten Artikel von Helmut Reiser, 1998, Sonderpädagog als Serviceleistung, der auch immer wieder herangezogen wird. Der hatte das damals schon genauso beschrieben, aber die Frage ist immer, kann ich eigentlich jemand beraten, wenn ich keine didaktischen Kenntnisse habe? Kann ich dann sagen, du musst den Unterricht so und so gestalten? Also man braucht ein bisschen von beidem, aber man könnte es stärker profilieren.
Und wir versuchen ja immer so ein bisschen auch die Lehrkräfte, die jetzt hier am anderen Ende sitzen und zuhören, denen so zwei Ideen mitzugeben, wie das in der eigenen Klasse und morgen oder in der eigenen Schule, gerade bei dem Thema heute, dann morgen anders aussehen könnte. Was kann ich denn jetzt machen? Ich bin jetzt also Lehrkraft, ich bin in der Inklusion tätig und ich werde derzeit vorrangig in der Rolle für meine Expertise herangezogen. Was kann ich denn tun, um mich selber vielleicht da ein bisschen fitter zu machen und dann auch wieder zurück zu einer gewissen Zufriedenheit zu kommen, weil ich eben merke, okay, da gibt es jetzt einen Kompetenzzuwachs bei mir.
Ja, ich glaube genau das erstmal zu verstehen, dass ich vielleicht unzufrieden bin, weil, also ich habe jetzt damit eine Vorstellung, es gibt diese beiden Typen und ich kann erstmal verstehen, wo bin ich eigentlich und wo möchte ich hin und das als ein Thema der Schulentwicklung zu adressieren, zu sagen, so beim nächsten pädagogischen Tag möchte ich, dass wir das mal aufnehmen, dass wir uns damit beschäftigen, um eine größtmögliche Berufszufriedenheit auch zu organisieren.
Ja, sehr schön.
Genau, aber ich meine, natürlich muss man auch dazu sagen, dass es schwierig ist, das auf der Einzelebene in irgendeiner Weise dann in konkretes Handeln umzusetzen. Erstmal, wenn man jetzt an die eigene berufliche oder unterrichtliche Praxis irgendwie denkt, wenn man da eine Unzufriedenheit erlebt und sich vielleicht da wiedererkennt in irgendeiner Weise, heißt das ja noch nicht, dass man da direkt Mittel und Wege hat, das zu ändern.
Nee, also bei Schulentwicklung muss immer auch die Schulleitung mit ins Boot geholt werden. Das muss ein Thema sein, was das man stimmt, mit der Schulleitung gemeinsam verhandelt. Aber erstmal zu verstehen, wer bin ich eigentlich und was wollte ich und was wollen die anderen von mir? Das hilft, glaube ich, auch schon mal, um weiter zu denken, wo möchte ich eigentlich hin?
Ja, finde ich sehr schön. Normalerweise frage ich dann gerne noch so eine ultrapraktische Frage und komme damit, was mache ich morgen in meiner Klasse 3b anders? Und ich glaube, genau die Frage ersparen wir uns heute hier, sondern gehen vielleicht einfach raus mit dem, was ist das, was ich mitnehmen soll als Lehrkraft? Ich kann mitnehmen zu sagen, wo wollte ich eigentlich ursprünglich mal hin, als ich in der Uni gesessen habe und wo bin ich heute und dann vielleicht genau diesen nächsten Schritt zu wagen. Das finde ich sehr schön und sehr rund, zu sagen, okay, ich brauche vielleicht auch nochmal eine Klärung meines Auftrags oder ein besseres Anpassen zwischen meinem Auftrag, den ich gerade habe und dem, was ich eigentlich machen wollte mit meiner Ausbildung. Vielen lieben Dank, das fand ich sehr spannend. Zum Abschluss gibt es bei uns immer so ein, zwei Fragen aus dem Bereich Out of the Box. Jetzt habe ich ja heute zwei GästInnen, insofern gibt es dann auch entsprechend für jeden und jede eine Frage. Und zwar würde ich gerne, Vera, dich fragen, welche Person aus deinem eigenen schulischen Erleben hat dich und warum besonders geprägt?
Also mir fällt einfach gerade eine Schülerin ein aus meinem Referendariat, die ich leider vor 3 Wochen beerdigen musste. Und das war ein Referendariat an einer geistig behinderten Schule und halte morgen dazu auch tatsächlich einen Vortrag und werde damit enden. Von ihr und den ganzen Schülerinnen habe ich gelernt, geistig Behinderte gibt es nicht. Das hat Feuser mal gesagt, aber das Verstehen der einzelnen Schüler außerhalb dieses Kategoriensystems, was wir so im Kopf haben und was wir im Studium auch so ausschärfen, da bin ich eine große Kritikerin und finde einfach, ne, die Lebensgeschichten, ich bin halt auch eine Beziehungsorientierte, so. Das hat mich ja, mitgenommen.
Vielen lieben Dank. Und Johannes, an dich hätte ich die Frage, wenn du ein Wunder geschehen lassen könntest und du wirst morgen früh wach, was am deutschen Schulsystem hättest du geändert?
Das ist eine sehr gute und eine sehr schwierige Frage. Also ich glaube, ich hätte lieber die mit der Person gehabt. Nee, aber Quatsch. Wenn ich was ändern würde, dann würde ich einfach das selektive Schulsystem komplett abschaffen von heute auf morgen. Und ich weiß nicht, 2, 3, 4 Jahrzehnte Erfahrung mit einem inklusiven Schulsystem geben, die... wo es nie zum Thema geworden ist, wer was kann und wer wohin gehört, sondern einfach alle gemeinsam zusammenarbeiten und jeder so gefördert und unterrichtet werden kann, wie er es sein sollte. Es muss ja nicht realistisch sein.
Nein, es war ein Wunsch und es durfte alles geändert werden. Genauso sollte das sein. Ja, vielen, vielen lieben Dank für die spannende Folge heute mit Professor Dr. Vera Moser und Johannes Ludwig aus Frankfurt. Und ich hoffe darauf, dass wir demnächst nochmal sprechen und dann alles ganz anders sein wird. Vielen Dank.
Danke auch von uns.